Radio 1. 2 zu viel. Mit Sebastian Lehmann und Julius Fischer.
Macht euch bequem, legt euch auf die Couch, setzt die Kopfhörer auf, hört ganz tief in euch. Und da sind wir auch schon. Der Podcast der guten Laune, der Poesie und der Leidenschaft. Hallo Sebastian.
Hallo Julius.
Und?
Das war ja schöne Anmoderation.
Fandst du?
Ja, war gut.
Ich fand es so ein bisschen beliebig, aber irgendwie finde ich auch, also ich finde ja, wenn man so viel tut wie wir.
Aber was mich wirklich wirklich ablenkt gerade, ist dein Hemd.
Wirklich?
Also du hast ja wie immer ein kariertes Hemd an.
Ja.
Für die Leute, die ihn nicht visuell kennen, der hat eigentlich immer ein kariertes Hemd an. Aber es ist kurzärmlich und ich finde kurzärmliche Hemden, das ist schon schwierig, Julius.
Da hast du recht, das ist aber ein Sporthemd. Also
ein Sporthemd?
Auch das,
also
auch
du machst
das
darin Sport?
Nein,
in einem
aber ich,
Hemd?
Sebastian, ich bereite mich moralisch, seelisch und mental und auch psychologisch vor auf meinen Wanderurlaub, der jetzt bald ansteht. Ich habe 5 Monate durchgearbeitet, also wenn man das Arbeit nennen mag, aber für mich war es anstrengend. Und ich gönne mir jetzt nach 5 Monaten ohne Pause meinen ersten richtigen Urlaub.
Eine kurze Nachfrage. Arbeit ist für dich, wenn es anstrengend ist?
Ja. Also das hier zum Beispiel ist auch Arbeit.
Ja, oder bestimmte Filme gucken,
Bücher lesen. Leben, einfach grundsätzlich.
Also
für mich ist auch Leben Arbeit. Das Einzige, was keine Arbeit ist, obwohl es anstrengend ist, ist Essen. Ich gehöre zu den sogenannten Essschwitzern. Also sobald irgendwie das Essen ein bisschen wärmer wird, trieft es und tropft es bei mir.
Aber wenn Leben für dich Arbeit ist, Jus, wie stehst du dann zu so einem bedingungslosen Grundeinkommen zum Beispiel, wo dann die Arbeit abgeschafft wird vielleicht oder die Arbeit nicht mehr der zentrale Punkt des Lebens ist?
Ja, finde ich natürlich super.
Findest du super? Also du würdest dann auch aufhören zu arbeiten?
Na, das wäre ja für mich trotzdem noch anstrengend. Also ich arbeite ja die ganze Zeit, deswegen wäre für mich ich hätte gerne ein bedingungsgroßes Grundeinkommen.
Also du wärst dafür?
Klar bin ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich meine, ich als Schriftsteller, muss ich selber lachen, als Unterhalter im weitesten Sinne, freue mich natürlich, wenn ich so viel Geld kriege wie ein Arzt.
Nee, ich glaube, ein Arzt, wenn du was arbeitest, kriegst du ja nochmal extra Geld.
Das finde ich auch okay.
Die Idee.
Das finde ich auch gut.
Ich fand ja, es gab ja mal so eine Partei, die hieß die Piraten, die Älteren können sich vielleicht noch erinnern, die hatten den Vorschlag, dass es das geben soll. Zum Beispiel jetzt Künstler, so wie wir, wenn wir uns Künstler schimpfen wollen, würden dann aber nicht extra was bekommen, weil das macht ja Spaß.
Genau.
Aber wir würden nur das, aber so ein Arzt oder Manager, der wird schon noch extra was bekommen.
Ein Manager auch, aber das macht doch auch Spaß.
Kommt drauf an, was man managt. Wenn du jetzt Borussia Dortmund managst, macht es vielleicht keinen Spaß. Oder?
So, Stimmung erfolgreich gekippt. Vielen Dank, Sebastian. Ich habe tatsächlich, ich muss im Rahmen meiner Arbeit als Unterhalter, war ich jetzt auf dem Rummelplatz.
Du möchtest nicht Entertainer sagen, oder? Deswegen sagst du Unterhalter, weil das einfach besser klingt.
Ja, natürlich.
Entertainer klingt halt gleich nach Alleinunterhalter.
Siehste?
Obwohl das ja Unterhalter ist.
Genau.
Okay, das war kein Argument.
Du verfranst
Entschuldigung.
Dich. Nee, ich bin Flexitainer, habe ich mir mal
Flexitainer,
überlegt.
Du machst alles.
Ich mache alles, ja, egal was. Ich würde Werbung machen, wenn mich jemand fragen würde, aber fragt ja keiner. Ich bin, glaube ich, einfach für alle Werbung zu dick. Aber das ist nicht so schlimm. Ich bin, ich mache jetzt dafür Wahl, na, nicht Werbung, aber ich mache jetzt mit meinem Duo, The Frequentation Orchestra, wir machen, im Internet haben wir jetzt so kleine Videos, oder fürs Internet haben wir so kleine Videos gemacht, auf dem Rummelplatz. Und haben immer Parteien besungen, weil ist ja bald wieder Wahl, ne? Ist ja bald Bundestagswahl, Landtagswahlen stehen, glaube ich, auch noch an. Und wir haben uns natürlich die relevanten Parteien rausgesucht. Hier zum Beispiel mein Gedicht bzw. Lied zu den Grauen Panthern.
Wusstest
Sehr
du?
Relevant.
Ja,
die
ja.
Grauen Panther, die haben sich auch zwischendurch umbenannt. Die waren irgendwann mal die Allianz Graue Panther, jetzt sind sie die Grauen Panther. Auf jeden Fall mein Gedicht für die ist, wo jetzt noch, also wir sitzen dann auf dem Kinderkarussell, ne? Es dreht sich, es kommt Kindermusik und dazu kommt dann Folgendes, wo jetzt noch das Karussell für Kinder sich dreht, mal langsam, mal schnell, werden bald mit Schalen witzen, Rentner in den Schalen sitzen. Die Alterspyramide, sie hat sich gedreht, sie gilt nicht mehr als solide, weil sie auf der Spitze steht. Über uns Senioren plappern, die mit Rollatoren klappern, sammeln sich am grauen Banner, wählen alle graue Panther, ja, schlechter Reim, egal. Ehrlichkeit, das ist ihr Motto, stimmt wirklich. Eierlikör und Gruppenlotto, Wetterwechsel, Darmprobleme werden zu den größten Themen, so lähmend jedes Gespräch und alle tragen beige.
Schön, schönes Gedicht.
Stimmt, ne? Also passt. Mir fehlt noch so ein bisschen ich habe sehr lange drüber nachgedacht, was man mit der CDU machen kann, aber oder CSU, CDU, CSU, haben wir dann zusammengefasst und haben wir natürlich im Autoscooter gemacht, wegen der Maut. Mautoscooter.
Mautoscooter.
SPD natürlich auf der Achterbahn, ne? Mal oben, mal unten. Die Grünen, über die FDP haben wir dann doch nichts gemacht, weil.
Ja, nur die relevanten Parteien. Kaum Panther, CDU, ja,
man soll
SPD,
nicht,
Grüne,
man kannst du auch weglassen. Man soll nicht auf am Boden liegende eintreten. Genau. Sebastian, aber bevor wir uns jetzt hier weiter verfransen in von deiner Seite natürlich sehr inhaltsvollen, aber von meiner Seite absolut inhaltsleeren Diskussionen über Politik, lass uns doch mal an die Aufgaben denken, die wir uns gegenseitig so stellen.
Radio 1. Schreiben auf Rädern. Die Aufgabe für unterwegs.
Wir sind sehr häufig unterwegs mit dem Zug oder per Pedis. Sebastian braucht für jede Strecke sehr, sehr lang, deswegen hat er sehr viel Zeit. Also er ist sehr klein, deswegen braucht er sehr lang, um irgendwo hinzulaufen zum Beispiel. Er hat deswegen sehr viel Zeit, in der Zwischenzeit sich Dinge auszudenken, zu schreiben. Und meine Aufgabe für ihn lautet, schreibe ein Exposé zu deinem neuen historischen Roman, Der Giftzwerg. Anhang, die Schwester des französischen Königs muss eine tragende Rolle spielen. Sebastian, hast du das getan? Hast du es geschafft?
Ich habe das gemacht. Es ist relativ lang geworden, das Exposé. Es ist ein sehr ausführliches Treatment.
Also ist im Prinzip schon der Roman. Du liest jetzt deinen Roman vor?
Nein, es ist nicht ein Roman. Es sind nur 3, 4, 5 Seiten.
Aber so hätten wir den Podcast für die nächsten 10 Monate gefüllt.
Wenn ich jetzt den ganzen Roman vorlesen. Aber ich brauche doch ein bisschen länger als eine Woche, um einen Roman zu schreiben.
Wirklich?
Mhm. Du schreibst sie immer in einem weg.
Ich schreibe die, aber ich lösche die dann auch immer direkt wieder, weil es halt Quatsch.
So gut, ich lese mal vor.
Also zum Beispiel einer meiner Romane hieß einfach S und er bestand daraus, dass ich einfach einen Stein auf das S gelegt habe. Es ist so ein bisschen Experimentierroman,
Experimentalkunst, ja. Ja, hättest du gern.
Ja.
Und, hat sich's gut verkauft?
Ich hab's direkt wieder gelöscht. Hast
du einen Stein auf Löschen?
Ich habe dann meinen Stein auf Löschen, dann wurde meine ganze gesamte Festplatte gelöscht, ist aber auch...
Ist eh nichts Relevantes, weißt du, drauf.
Auf einer Tabula Rasa ist mein Thema momentan. Also auch, weil ich einfach sehr, sehr gerne esse und deswegen die Tafel sehr schnell leer wird. Aber okay, jetzt mach ich deinen Roman. Oh, ich quatsch schon wieder.
Ja.
Oh, Sebastian, komm, du bist
besser als ich. Der Giftzwerg.
Ja.
Der edle Ritter Reinhold der Niedliche, seines Zeichens Sohn des französischen Königs François-Marie Le Macron Baguette und der deutschen Fürstin Hildegard von Sachsen-Höcke aus Zeitsch, ist, wie es der Name schon sagt, sehr niedlich und leider auch von kleinem Wuchs. Das macht ihn aber gar verdrießlich, denn die Burgfräuleins, die er gerne mit seinem Schwert, also des Natürlichen zwischen seinen edlen Ritterbeinen, beglücken würde, finden ihn eben nur niedlich. Wie einen kleinen Hamster. Oder wie den Sack Katzenbabys, den er vor 2 Wochen im Burggraben ersäuft hat. Er hasst Katzen. Er hasst überhaupt Tiere mit Fell, weil sie meistens niedlich sind und er hasst alles Niedliche. Wenn er sich recht überlegt, hasst er eigentlich so gut wie alles, nur sich selbst und sein Naturschwert nicht. Er ist ein Böser.
Sein Naturschwert, Sebastian.
Das ist ein historischer Roman.
Ja, ja, natürlich.
Er ist ein böser, unsympathischer Mensch. Ein richtiges Mittelalter-Arschloch.
Auch ein klassischer historischer Begriff.
Würde er heute leben, würde er die AfD wählen. Seine großen traurigen Augen, seine kleine Stupsnase und seine Piepstimme täuschen allerdings seine Eltern und die Burgfräuleins, die ihn nicht nur niedlich, sondern auch nett finden. Und nette kleine Ritter sind nicht gerade hoch angesehen. Auch sein Vater, der französische König Le Macron Baguette, nimmt ihn nicht ernst. Er hat seinen Bruder Richard zum Thronfolger erkoren. Richard ist zwar 2 Jahre jünger als er, aber stark wie ein Bär, groß wie ein Baum und hässlich, wie nur die Nacht in Sachsen hässlich sein kann. Als das Burgfräulein Ilse, Entschuldigung.
Musste selber lachen,
ja.
Ne?
Ja, ja. Alle Burgfräulein heißen Ilse, ihn mal wieder abweist, obwohl er sich schon nackt ausgezogen neben sie ins Bett gelegt hat, wird Reinhold so wütend, dass er grün anläuft. Ilse bricht in schallendes Lachen aus, denn ehrlicherweise war sein Naturschwert auch ziemlich niedlich. Niedlich und grün. Na, mein niedlicher Zwerg, sagt sie zu ihm und stößt ihn aus dem Bett, denn sie ist auch stärker als er. Gekränkt und rasend vor Wut geht er in den Wald, um ein paar niedliche Tiere zu ermorden. Aber im Schein des Vollmonds trifft er auf die berüchtigte Wunderhure, der Schwester der noch berüchtigeren Wanderhure aus dem gleichnamigen historischen Roman von Julius Fischer. Der Wanderhure klagt er sein Leid und sie schlägt ihm einen Pakt vor. Sie würde ihm ein Gift zusammenmischen, mit dem er seinen Bruder Richard und den König töten könne. Dann würde er selbst König von Frankreich werden und auch von Sachsen, aber das sei ja egal, wer wolle schon nach Sachsen. Was willst du denn aber als Lohn, liebe Wunderhure, fragte Reinhold. Die Wunderhure lächelt und sagt, dass er sie zu Frau nehmen müsse. rein und überlegt lange. Die Wunderhorst war sehr hässlich, aber er hasst ja alles Hässliche weniger als niedliche und hübsche. Deswegen ist das schon in Ordnung. Den Rest der Nacht mischt die Wunderhure das Gift zusammen. Nur ein Tropfen in einem Kelch Wein würde genügen, um jemanden umzubringen, sagt sie zu Reinhold am nächsten Morgen. Und er macht sich auf zum Schloss, um erst seinen Bruder und dann seinen Vater, den König, zu töten. Es klappt alles vorzüglich. Richard stirbt unter schlimmsten Qualen, was Reinhold der gute Laune beschert. Dann schüttet er das Gift in den Weinkelch des Königs. Der König hat aber einen Vorkoster, den berühmten Gaukler Mario Croissant. Und als der stirbt, nachdem er einen Schluck Wein genommen hat, lässt sein Vater Reinhold zu sich rufen. Mein lieber Sohn, jemand geht in diesem Schlosse um und tötet erst meinen Sohn Richard und trachtet nun auch mir nach dem Leben. Und ich habe den Verdacht, dass du dahinter steckst, niedlicher Zwergensohn. Das würde ich nie tun, sagt Reinhold und setzt seinen niedlichen Hundeblick auf. Du wirst uns nicht länger mit deiner Niedlichkeit täuschen, ruft aber der König. Da kommt auf einmal die Wunderhure aus einem Schrank gesprungen und sein totgeglaubter Bruder Richard tritt hinter einem Vorhang hervor. Wir wollten dir eine Falle stellen, weil wir gesehen haben, wie du einen Sack mit Katzenbabys ertränkt hast. Und das können nur böse Menschen, die nicht verdienen zu leben, sagt die Wunderhure. Sie entledigt sich ihrem Hurengewand und nun erkennt Reinhold sie. Es ist seine Mutter, die Fürstin Hildegard. Du Giftzwerg, ruft sein Vater und stößt ihm sein Schwert in den Bauch. Da stirbt der niedliche Reinhold und das Königreich ist gerettet, denn die Schwester des Königs wird nun Königin.
Was? Das ist dein, das ist, so hast du die Schwester des französischen Königs eingebaut.
Ich hatte die erst vergessen. Aber dann habe ich sie ja noch, sie hat eine sehr tragende Rolle, sie wird die neue Königin.
Also die Aussage finde ich gut, dass auch schon im Mittelalter einfach geguckt wird, dass das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist. Das finde ich natürlich, sag ich mal, auch in der damals schon aufflammenden Gender-Diskussion total
wichtig. Mir ist nur aufgefallen, so dramaturgisch ist es vielleicht nicht so geschickt, dass der Bruder wieder aufersteht sozusagen, also gar nicht wirklich tot ist, wenn er dann doch nicht König wird. Das könnte man vielleicht in der Verfilmung dann ändern. Also, dass der Bruder gleich vielleicht die Schwester ist.
Es ist sehr, sehr interessant, dass du mit dem Argument ankommst, das Einzige, was ich dramaturgisch nicht so geschickt finde, Sebastian, das ist alles nicht dramaturgisch durchdacht.
Was ist denn da dramaturgisch nicht durchdacht? Das ist doch wie ein historischer Roman heutzutage geschrieben wird.
Da sind mir viel zu wenig Begriffe drin. Also Mittelalter-Arschloch ist einfach nicht authentisch. Da muss sowas rein wie Gulden.
Aber das ist doch nur das Exposé. Das ist dann, das können ja die dann die...
Das machen dann die Lektoren.
Die Ghostwriter können das ja machen. Ja. Ich schreibe ja nur das Exposé, die machen dann...
Du schreibst
das Exposé. So eine Ini und so ein Lorenz machen das, glaube ich. Die schreiben das dann schnell runter. Okay. Die brauchen auch wirklich nur eine Woche für. Und dann kommt das nächste Treatment rein. Und
du streichst die Kohle ein, aber...
Ich streich die Kohle ein. Die kriegen pro Wort 0,00001 Cent.
Cool.
Ja.
Und dein Vorschuss ist wie hoch?
Das kann ich nicht sagen.
10 Euro?
Pro Wort, ja.
Pro Wort. Ah ja, verstehe. Bei einem 1000-Seiten-Buch natürlich ganz gut.
Ja.
Ich habe, das habe ich schon vor ein paar Wochen mal erzählt, ich hatte...
Habe ich jetzt die Aufgabe erfüllt oder nicht?
Ja, irgendwie schon. Also das mit der Schwester des Französischen, der König war ja noch nicht mal tot. Wie kann die denn, also ich sag nur...
Ja, der stirbt ja irgendwann. Na, am Ende, das kennst du auch aus Hollywood-Filmen, da muss halt alles nochmal schnell zusammen. Aber eigentlich ist der Höhepunkt ja schon als die Wunderhure...
Aus dem Schrank springt, das ist mir klar. Das, also ich hab's ja,
und dann ist es die Mutter. Darum geht es. Das ist auch einfach diese Angst, diese Ödipus-Angst und so, weißt du?
Versteh mich nicht falsch.
Weil in der ersten Fassung hat er auch noch mit der Hure natürlich geschlafen.
In der ersten Fassung oder ja. in der langen Fassung dann?
In der ersten Fassung. Ich weiß nicht, ob Sat.1 das durchgehen lässt, weil dann es schläft... Ne?
Das Einzige, was ich daran Sohn, wirklich...
Ist schwierig. Ach,
das ist schon okay.
Kann man
das
machen heutzutage?
Das machen die mittlerweile im Nachmittagsprogramm.
Echt?
Ja, ah, ja okay. Klar. Das ist die Inzests.
Die Inzests?
Das ist so eine neue Reality-TV. Ja. Nein, also es ist
wirklich sehr gut.
Die Inzests. Ja. Inzestmanns, dann aber eher.
Obwohl, da könnte man ganz böse Sachen. Nein, egal.
Ich schlag das mal vor. Ja. Ich kenne niemanden von. Genau, ich schlag das mal vom MDR vor. Die finden das bestimmt auch super
interessant. Die kennen das wahrscheinlich noch aus eigener Erfahrung.
Nein, weißt du, was mich wirklich stört an dem Exposé?
Ja.
Es ist alles in Ordnung, es ist alles nachzuvollziehen. Und du hast recht, die historischen Begriffe, die kommen später, die werden da noch eingewoben von kreativen und vor allem wortgewandten Leuten, viel kreativer und wortgewandter als wir das sind. Aber was mich wirklich stört, ist, dass die Schwester des Königs einfach wirklich erst ganz am Ende mit reinkommt. Ich meine, gut, du hast sie vergessen, aber du hättest zumindest auch noch mit Bleistift am Anfang was reinschreiben können. Sowas wie, der Schwester des Königs geht es nicht so gut.
Aber warum soll sie denn nicht gut gehen?
Na, keine Ahnung, irgendwas damit, ich meine, sie taucht einfach auf, sie ist plötzlich da. Das ist so, wie so ein, wie sagt man das? Also sie ist einfach nicht plausibel.
Aber das ist so wie bei diesen Ocean-Filmen, Ocean 12 oder ich weiß nicht so, dann ist die Lage aussichtslos und dann kommt einfach eine Figur, die man vorher gar nicht kannte.
Und sagt, übrigens, ihr habt gerade, genau, ihr braucht ein zwölfköpfiges Schwein und drei Diamantenschneider, bitte.
Ja genau. Und das, so läuft das. Und alle sagen, oh, geil. Und dahin, ja, okay. Da wollte ich eigentlich hin.
Okay, ja, aber da, wenn ich das sagen darf, dann ist es mir nicht überraschend genug. Verstehst du, was ich meine? Ich lese dir jetzt mal was vor, was viel, viel besser ist. Ich habe
weil du es geschrieben genau. hast.
Ein Text aus meiner Reihe. Ich hasse Menschen, ich habe schon vor ein paar Wochen davon.
Da haben wir einen Jingle.
Kurz, ah, stimmt, yeah, kick it.
Radio 1. Ich hasse Menschen.
Der schönste Jingle.
Ich habe schon vor ein paar Wochen erzählt, um das jetzt zum dritten Mal anzufangen.
Hast du denn vor ein paar Wochen schon erzählt?
Also vor ein paar Wochen habe ich
vor ein paar Wochen? Ein
paar andere Sachen schon erzählt, aber vor allem habe ich erzählt, dass ich bei einem Krimi-Dinner war, kurz Krinner, aus Optimierungsgründen. Und darüber habe ich jetzt aber einen Text geschrieben, weil ich habe beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht erzählt, wer gewonnen hat und sowas. Hör mal zu. Aus meiner Reihe, ich hasse Menschen heute, Krinner. Wie einfach früher spielen war. Es brauchte nichts weiter aus einem Stock und etwas Fantasie und schon war ich ein Ritter. Also ein Liebesschwert auch. Oder ein Kind, Naturschwert, stimmt. Okay, also es brauchte nur einen Stock, einen Sack voll Katzenkinder und schon war ich ein Mörder. Nein, okay. Es brauchte nichts weiter außer einem Stock und etwas Fantasie und schon war ich ein Ritter. Oder ein Kind, was ich verstecken musste, weil er eine Delle ins Nachbarauto gehauen hatte. Aber immerhin, verstecken. Noch viel früher bestand bei den Menschen das Spiel ja einfach aus Jagen. Und wer verloren hat, sprich nichts erlegt hat, der ist gestorben. Schade. Heute aber im Wohlstand ist alles Event. Wohl deshalb hatten mich Freunde zu einem Krimi-Dinner eingeladen. Eines Abends klingelte ein zerlumpter Bote ohne Zähne an meiner Tür und überbrachte zwei vergilbte Papiere, Einladungen für mich und meine Frau. Da bei diesem Krimi-Dinner das Geschlechterverhältnis ausgeglichen war, jeweils vier Männer und Frauen, wir aber fünf Männer waren, bekam ich als willensschwacher Konsenstyp den Job, die Schwester des Verstorbenen zu spielen, die gleichzeitig seine Ex-Frau war. In den zwei Wochen, die zwischen Einladung und dem Dinner lagen, machte ich mich mit der Materie vertraut.
Die Schwester war auch gleichzeitig die Ex-Frau?
Ich habe das nur eingebaut wegen der Schwester des Königs, damit du mal siehst, wie man das geschickt macht.
Ja.
Also ich war eigentlich nur die Ex-Frau.
Gibt einfach überhaupt keinen Sinn.
Ich sollte die Ex-Frau spielen in diesem Krimi-Dinner. Jetzt klappe. Ich ließ mir ein Kleid anfertigen.
Entschuldigung, beleidige mich nicht die ganze Zeit, sonst gehe ich.
Ich ließ mir ein Kleid anfertigen. Meine Frise. Ja, ich ließ mir
ein schönes Kleid.
Sebastian, es ist mein Text. Ich ließ mir ein Kleid anfertigen. Mein Friseur fummelte mir Extensions in die Haare. Ich zupfte mir die Augenbrauen und wachste mir den Bart.
Du hast doch gar keine Augenbrauen.
Sebastian, ich habe dich vorhin zumindest zu Ende lesen lassen, bevor ich mein scharfes Schwert der Kritik.
Nein, nicht Schwert. Da muss ich jetzt mal an andere Sachen denken.
Ich muss auch an andere Sachen denken, obwohl es ja bei dem kleinen Zwerg eher ein Dolch ist. Das wäre authentisch gewesen. Der Liebesdolch. Okay.
Ja, stimmt. Ja. Das ist dann die Dolchstoßlegende.
Oh. Das ist gefährliches Terrain. So. Wir waren immer noch dabei, dass ich mich auf das Krimi-Dinner vorbereitet habe, ja? Ich las jeden Kriminalroman, den ich kriegen konnte, einfach um zu verstehen, wie Verbrechen funktionieren. Schließlich ging es darum, einen Mordfall aufzulösen. Das Ganze im Rahmen meines Drei-Gänge-Menüs. Und niemand wusste vorher, wer den Mord verübt hatte. Noch nicht einmal der Mörder selbst. Meine Figur war ganz versessen auf okkulte Rituale, weswegen ich in Vorbereitung zwei schwarze Messen und ein Voodoo-Seminar besuchte und mich von zwei Zeugen Jehovas in ein aufschlussreiches Gespräch an der Wohnungstür verwickeln ließ, selbstverständlich voll kostümiert. An ihnen übte ich dann auch bösen Blick. Meine Frau, die die Anwältin des Dahingeschiedenen verkörpern sollte, bekam ich nur noch selten zu Gesicht. Sie ging das Ganze entspannter an, aber sie war schon immer die Fantasielose von uns gewesen. Deswegen war sie ja auch mit mir zusammen. Die Gastgeber hatten für den Abend ein Schloss in Brandenburg gemietet. Während der Autofahrt hörten wir drei Fragezeichen. Ich war bereits komplett kostümiert, ich war vorbereitet. Als wir ankamen, etwas zu spät, wisperten die Pappeln im Schlosshof ein grausames Totenlied, während die Sonne hinter dem fast vollständig eingestürzten Turm glühend rot unterging. Blutnacht. Sie kommen spät, flüsterte unser Gastgeber, stilecht mit bleicher Haut und dunklem Cape. Ja, die anderen warten sich ja schon, dass das Testament verlesen werden kann, bla bla, sagte meine Frau spöttisch. In der Tat, sagte unser Gastgeber. Die anderen saßen bereits an einem großen Esstisch in der Diele. Im Kamin flackerte ein niedriges Feuer. Ich bedachte alle mit dem bösen Blick und setzte mich. Niemand sprach ein Wort. Dann öffnete der Gastgeber seinen Mund und verkündete, dass sich unter uns die Person befand, die Lord Schnizzle-Maschirzel vor Tagesfrist während eines Stromausfalls von der Galerie gestoßen hatte. Und wer den Mörder am Ende des Abends entlarven würde, bekäme all das Geld. Einer der Freunde, Mike, sagte leise, ich hoffe, ich bin es nicht. Ich kann noch nicht lügen und muss dann immer lachen. Dann begann das Spiel. Jeder, der sprach, wurde genau beäugt. Jedes Detail war wichtig. Hatte Mike da gerade gelacht? Zur Vorspeise gab es Roastbeef blutig. Natürlich Instagrammten wir alle die ganze Zeit Bilder des Dinners, der Kostüme und des ganzen Abends. War ja ein Event. Zwischen den Gängen kam immer wieder der Gastgeber zum Zug, um uns wichtige Hinweise zu geben. Jeder der Anwesenden hatte ein schmutziges Geheimnis. Die Anwältin war die Tochter des Leibarztes des toten Lordes, der allerdings eigentlich gar kein Arzt war, sondern Attentäter. Der Charakter von Mike war nach einer missglückten Schönheitsoperation nicht mehr in der Lage zu lachen. Als das herauskam, musste Mike lachen. Ich selbst hatte während meiner Ehe ein Verhältnis mit dem ebenfalls verstorbenen Bruder des Toten, der wiederum der Bruder der frisch gebackenen Witwe war, die ihrerseits die Tochter der Schwester meines Ex-Mannes und in erster Ehe mit einem KGB-Agenten verheiratet gewesen war. All diese Fakten waren nicht relevant, sie sollten uns nur ablenken. Noch immer wusste keiner, ob er oder sie der Mörder war. Immer wenn mich jemand ansprach, machte ich den bösen Blick und kam so eigentlich ganz gut durch. Die Hauptspeise bestand aus einer Pastete mit fast roher Kalbsleber. In der nächsten Runde wurde es noch chaotischer. Nun durften Fragen gestellt werden und jeder Gast musste wahrheitsgemäß antworten. Ich hatte mir überlegt, besonders subtil vorzugehen. Bist du der Mörder? Fragte ich reihum. Nein. Darf der Mörder lügen? Nein. Das konnte alles heißen. Verdammt. Aber so langsam zog sich die Schlinge zu. Ich hatte vor allem Mike im Verdacht. Ich bedachte ihn mit dem bösen Blick. Er lachte. Der Nachtisch war ein riesiger Kuchen in Form eines Totenschädels mit Obst und Sahne. Mega lecker. Dann wurden die Abschlussplädoyers gehalten, wo jeder seine Unschuld beteuern musste. Ich beobachtete alle. Ich war es nicht, meine Frau auch nicht. Das hatte sie schon vorher in der hitzigen Diskussion verraten mit den Worten, ich bin nicht die Mörderin, hier ist meine Charakterspielanleitung, steht da irgendwas drin von wegen, du bist der Mörder? Nein. Irgendwann war Mike dran mit dem Abschlussplädoyer. Er begann zu weinen.
Ich bin's. Ich hab Lord Schnizzle-Maschirzel ermordet. Ja, ich geb's zu.
Echt jetzt? Sagte meine Frau. Dann hätten wir uns den ganzen Scheiß ja sparen können, einfach nur essen. Dann fiel der Strom aus. Da war das Geschrei natürlich groß. Als das Licht wieder anging, fehlte der Nachtisch. Ich kombinierte. Er war mega lecker und ich war dick. Ich musste ihn gegessen haben.
So gut, war das. Gut kombiniert. Stelle ich mir sehr unangenehm vor.
War es mit Mike?
Nee, Dinner. Mit Krimi.
Es war okay.
Konntest du deine Rolle halten die ganze Zeit? Du musstest ja nur den bösen Blick.
Genau, ich habe einfach die ganze Zeit böse geguckt. Und zwischendurch gegessen, aber das... Ich sag mal so, ich gucke auch beim Essen böse, weil Essen ist für mich immer eine sehr anstrengende Geschichte, wie ich vorhin ja schon erzählt habe. Und dementsprechend ich sehe einfach angestrengt aus und angeschränkt, aber auch normal, ich kann es dir ja zeigen, auch wenn es die Leute nicht sehen, aber auch normal gucke ich eigentlich immer böse, wenn ich mein Gesicht entspanne zum Beispiel.
Das ist ein bisschen langweilig jetzt im Radio, aber man konnte, glaube ich, durch die Stille das Böse, das du über den Äther geschickt hast, hören.
Hattest du Schiss?
Ich hatte Schiss.
Ist gut.
Ja. Apropos böse, möchtest du ein Lied spielen einer sehr, sehr bösen Pop-Diva?
Sehr, sehr gerne, Sebastian.
Schön. Wir haben nämlich eine neue Rubrik. So neu ist sie gar nicht, aber wir machen sie gar nicht so häufig.
Radio 1. Das Pop-Gedicht. Zwei Männer, ein Hit und eine Google-Übersetzung.
Zwei Männer, ein Lied. Eine Google-Übersetzung. Ich sage einfach nochmal, was im Jingle auch gerade schon gesagt wurde, damit es auch wirklich alle verstehen. Ich übersetze Hits, das Beste der 80er, 90er und von heute mit Google-Übersetzer. Jetzt sage ich es ein drittes Mal, damit es wirklich sogar Julius versteht. Und damit wir uns an die großartigen Hits erinnern können, spielt Julius die mal an. Bis.
Oops, I did it again. I play with your heart. Give me a sign.
Ich kann den Text nicht.
I'm not that innocent.
So, in etwa war das Lied, glaube ich, auch.
Doch, war schön. Tief berührt bin ich jetzt. Britney Spears. Oops, I did it again. Ich habe das auch einem Gedichtgenre zugeordnet. Jetzt leg die Gitarre ab.
Ne, mach ich glaube ich gar nicht. Halt die gleich in der Hand.
Du hältst die kleine Gitarre. Julius hat jetzt nur noch kleine Gitarren. Ich weiß auch nicht, warum er die große Gitarre nicht mehr mitnimmt. Wahrscheinlich ist sie ihm zu
Teuer, tatsächlich. Teuer. Aber die ist einfach sehr, sehr teuer. Und wenn ich
weil du so übelst reich bist, hast du nur noch ganz teure Instrumente.
Nein, ich habe eine teure Gitarre und die nehme ich dann nicht mit nach Berlin. Entschuldigung, an jeder Ecke bist du hier beschissen und ausgeraubt. Entschuldigung. Leipzig ist, da gibt es keine Gewalt, keine Verbrechen.
Das Gedichtgenre ist jedenfalls, wie bei allen Übersetzungen von Britney Spears Liedern, Dadaismus. Ich beginne. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich glaube, ich habe es wieder getan. Ich glaube, wir sind mehr als Freunde. Oh, Baby. Es könnte wie ein Knall aussehen, aber es bedeutet nicht, dass ich es ernst meinte. Das ist so typisch mich. Hoppla. Ich habe es nochmal gemacht. Hoppla. Ich habe es nochmal gemacht. Ich spiele mit deinem Herzen, verlor sich im Spiel. Oh, Baby, hoppla. Du denkst, ich bin verliebt, ich bin nicht so unschuldig. Hoppla. Hoppla. Sie sehen, mein Problem ist dies. Ich träume weg. Ich weine und beobachte die Tage. Kannst du nicht sehen, ich bin ein Narr. In so vieler Hinsicht, aber um alle Sinne zu verlieren, das ist so typisch ich. Hoppla, ich habe es nochmal gemacht. Hoppla, hoppla, ich habe es wieder mit deinem Herzen getan. Hoppla, 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 ich bin nicht so unschuldig.
Stimmt, aber es trifft ziemlich genau den Kern unserer Beziehung, Sebastian.
Was haben wir denn nochmal gemacht?
Du weißt, wovon ich spreche. Du weißt es ganz genau. Ich möchte darüber jetzt nicht weiter hier, ich möchte das nicht ausbreiten, aber...
Ne? Okay. Okay, ich verstehe. Mhm. Ich verstehe, was du meinst.
Ich finde, dass die Texte von Britney in der Übersetzung immer klingen wie die Mails, die ich häufiger jetzt bekomme von Irina und Natascha, die mir immer schreiben, dass sie mich auf einem Datingportal kennengelernt haben und dass sie mir ein Foto schicken, um auch Fotos zu bekommen. Und am Ende, und sie unterschreiben immer mit dein neuer Freund Irina. und die wollen mich dann immer heiraten.
Und hast du ja gesagt? Oder eher so hoppla.
Ich hab hoppla gesagt.
Ups.
Das war nicht so gemeint. Nee, die wohnen immer in so kleinen Dörfern in Russland. Und,
das ist ja traurig.
Und die suchen natürlich irgendwie eine Perspektive auch für sich.
Kann das gut verstehen.
Ich kann die ihnen nicht geben, weil ich bin ja schon.
Total schwierig. Also was bist du schon?
Married.
Married?
Married.
Okay. Ja. Ich sag, das wäre alles Fiktion in deinen Texten.
Nee. Bei mir, ich bin immer ehrlich.
Ja, darüber haben wir schon häufiger gesprochen.
Ja.
Du bist zwar ehrlich, aber nicht unschuldig.
Gibst du mir eigentlich noch eine Aufgabe für nächste Woche, was dieses Schreiben angeht? Weil ansonsten langweile ich mich wieder die ganze Zeit.
Kannst du dir nicht mal selber was ausdenken, was du schreiben willst? Immer muss ich dir Aufgaben geben.
Okay.
Schreib halt mal einen Dialog. Schreib's nie Dialoge. Szenisch. Ein szenischer Dialog.
Ein szenischer Dialog?
Ja. Ja.
Also, dass dann zwischendurch auch noch was passiert.
Sowas naja, wie mit Regieanweisungen zum Beispiel. Lieber nicht.
Doch, kann ich machen.
Nee, musst du nicht.
Nee, mach ich.
Ich sag einfach, szenischer Dialog, mach, was du willst, zwischen einem Fischer, also deinem Vater, und einem Veganer.
Also soll mein Vater mit sich selbst sprechen, oder was?
Ist dein Vater Fischer und vegan? Das geht, ich glaube, es gibt keine veganen Fischer.
Natürlich gibt es vegane Fischer.
Achso, die schmeißen die einfach wieder zurück.
Genau. Sie fangen die,
und sagen, dann schmeißen sie wieder.
Genau.
Oh, der ist aber niedlich, und zack, wieder zurück.
Ja.
Könntest du einen Fisch töten? Du musst ja die Fische gleich töten, wenn du sie fängst. Könntest du es tun?
Wenn ich Hunger hätte? Also wenn ich Fischer wäre, könnte ich es tun, aber ich bin glücklicherweise kein Fischer. Ich bin glücklicherweise Künstler.
Wenn du so ein großer Künstler bist, spiel doch mal ein improvisiertes Abschlusslied.
Das mache ich, Sebastian, das mache ich.
Warum weinst du denn
nicht? Ich weine nicht, ich hatte nur schon wieder Schuppen in den Augen.
Ich möchte nicht mehr hier sein.
Gib mir mal, warte mal, mir fällt was ein.
Ah.
Wie war denn dieses eine auch von Britney, wo sie...
Toxic?
Oh ja.
Passt ja auch zum Giftzwerg.
Das war's heute von uns. Das war's von 2 zu 4. Der Giftzwerg und der Dicke verabschieden sich für diese Woche.
Tschüss.
Das muss ich auch nicht reimen oder so ein Abschlusslied, ne?
Nee.
Ich meine, kostet ja kein Geld, so ein Podcast.
Nee.
Okay, cool.
Tschüss.